Astra, Colada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Colada Astra, mit Hödmann und Horeis. Die Nummer 1.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, Sie hören den Weihnachtspodcast schlechthin aus Hamburg. Es ist Astra Colada Zeit, es ist Folge 144. Wir haben den 22.12.2022. Wie das klingt, Daniel Hödmann, der heute vor mir sitzt, heute nicht Hallo. In einem Weihnachtsmannkostüm.
Nein.
Nicht von Punsch bedeckt und gerade schon im tiefsten Arbeitstalk mit unserem heutigen Gast ist. Da freut er sich ganz doll und ich freue mich ganz, ganz dolle da, weil wir letzte Woche ja schon angekündigt haben, dass er kommt, aber ich dann auch so gesagt habe, wir wissen ja nicht, ob er überhaupt kommt, weil er hat sich heute mit einem Kühlschrank beschäftigt.
Erstmal frohes Chanukka euch allen.
Chanukka?
Chanukka.
Was heißt das?
Das jüdische Weihnachten.
Geht es schon am 22. los?
Nö, aber die Leute hören vielleicht auch erst am 24. unseren Podcast. Ist 2 Tage vor Weihnachten, Kinder, ja. Da kann man schon mal frohes Chanukka wünschen.
Ja, jetzt habe ich dich wieder total toll vorgestellt, Daniel Hödmann, aber du hast mich
doch auch Hauke Horeis.
Siehst du, haben wir das gehört. Und natürlich, zum Anbeginn der Sendung steckst du dir einen Laien halt rein.
Ja.
Guck mal, ich merke das schon von der Seite. Ja, von der Seite wird hier reingestellt. Komm, den Gast mal in den Podcast hinein.
Ey, wir freuen uns total, weil wir wollten das schon lange machen, dass der gute Mann zu uns kommt. Und wir haben heute den wunderbaren Pohlmann bei uns. Ich raste völlig aus.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja,
und Ingo so Pohlmann. Atmosphäre hier, ey.
Verrauchter Club, kalt.
Besser geht's nicht.
Ah, ich sehe jetzt gerade, dass du auch raus. Ich wollte nämlich vorher noch ganz höflich.
Eigentlich sehr wenig, nur wenn ich welche schnorren kann.
Ja, ich erinnere mich halb.
Der Aschenbecher ist so weit weg und Daniel Hödmann.
Kann ich dir mal 2 Zigaretten abkaufen für 1 Euro? So renne ich durch die Nächte.
Ich habe dich im Sommer 22 gefragt, ob du auf jeden Fall vorbeikommen willst und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und die große Frage ist, ich weiß nicht, ob es privat ist oder nicht privat ist, läuft dein Kühlschrank wieder?
Ja, das ist wirklich ganz elendig. Ganz elendig. Ich habe mir einen Kühlschrank gekauft. Und dann habe ich den, seit einem halben Jahr ist er nur am Rumzicken und diese Firma sagt immer, wir müssen den reparieren, den können sie nicht zurückgeben. Und jedes Mal muss ich warten, bis dann endlich so ein Installateur bzw. Kühlschrank-Elektroniker kommt und der mir dann wieder sagt, dass der eigentlich in Ordnung ist. Und der ist doch heile, nee, den können wir nicht umtauschen. Ich verstehe die Welt nicht. Naja, egal.
Der war heute da.
Der war heute da und hat den wieder repariert.
Also der war wirklich kaputt.
Ja, er sagte, irgendwie wäre ein Demo-Programm angegangen und deswegen würde der im Demo laufen. Also ich habe keine Ahnung, ich kaufe mir nie mehr einen Computer, der so tut, als ob er ein Kühlschrank wäre.
Hast du so einen krassen, der auch automatisch nee, für dich Essen nicht. Bestellt oder so?
Ja, nee, so ein Ding ist das nicht. Das ist so ein kleiner von der Marke, ach, ich will auch keine Marken nennen, ist doch egal.
Grundig Siemens.
Das ist einfach nur so ein Display, ein kleines oben drauf. Und er sagt mir, wie viel Grad das Ding hat, mehr ist da nicht zu sehen.
Achso, ich dachte, das Ding wäre App-gesteuert.
Ich stelle den, glaube ich, jetzt einfach draußen auf den Balkon, dann funktioniert der, ohne dass ich den Stecker reinstecken muss.
Ah, um aufzuklären, ja, das war das große Problem. Kommt er oder kommt er nicht, kommen wir zu dir oder lassen wir das Ganze bleiben, aber jetzt hast du es endlich geschafft. Schön, dass du bei uns Gast bist.
Ja, es finde ich auch super.
Die große Weihnachtsrutsche ist auf jeden Fall. Ich habe eigentlich 12 Fragen vorbereitet. Normalerweise setze ich die Fragen immer so ein bisschen in die Mitte des Podcasts, aber weil wir ja jetzt alle so besinnlich beieinander sind, du einen kleinen Kaffee trinkst, Daniel, hier überall Snickers, Lion und Twix halt herumliegen, wie halt bei Mama auch, würde ich die Fragen schon vorziehen. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich.
Was?
Das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Das beste Weihnachtsgeschenk, das ich jemals bekommen habe.
Ich kann mich an eins besonders, die Kindheit ist ja das große Weihnachten und da habe ich ein gelbes BMX-Rad gekriegt. In den, es war so 1984 oder so.
Da gab es auch einen richtig geilen Film, der auch oft zu Weihnachten lief.
BMX Bandits. Mit Nicole Kidman.
Ich habe diesen Film gesehen, auch da wollte ich halt ein BMX-Rad haben.
Ja, zu Recht.
Geil.
Ich schätze, dass ich diesen Film auch gesehen habe.
Mit Sicherheit.
Ich bin eigentlich sehr gut in Filmen, aber den habe ich jetzt nicht so auf der Kette.
Den kennst du mit Sicherheit.
Ich kann mich aus der Zeit noch an den Film Beat Street erinnern. Mhm. Das passt zu der Atmosphäre hier.
Und konntest du auch Tricks, also auf einem Rad fahren, Bunny Hop?
Gar nichts konnte ich. Ich habe nur mit dem BMX-Rad so ein bisschen, ich konnte so ein bisschen mit ein bisschen springen, aber nichts der Rede wert.
Das schönste Geschenk, das ich selber jemanden gemacht habe.
Es ist alles ganz profan. Ich kann das nicht sagen. Weiß ich nicht.
Der ultimative Weihnachtsfilm.
Aschenbrödel, drei Nüsse für Aschenbrödel heißt der, ne? Mhm. Und der finde ich großartig. Der hat sich so eingebrannt, der Film.
Das stimmt.
Wenn man sich den dann immer wieder anguckt, über die langen Jahre, die man auf der Welt ist, und immer wieder drei Nüsse für Aschenbrödel sieht. Mittlerweile kannst du es ja jederzeit gucken. Und ich hüte mich davor, dass ich den irgendwann bei 30 Grad im Sommer anmache. Und warte immer. Dann gucke ich den mit meiner Tochter. Ne?
Stirb langsam. Im Übrigen, meiner. Wollte ich nur ganz kurz eben reinwerfen.
Das ist natürlich ein Süden.
Stirb langsam.
Stimmt, das ist auch ein Weihnachtssong.
Stirb langsam und tatsächlich Liebe. Mhm.
Mhm. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, einen Weihnachtssong zu schreiben. Ja oder nein?
Nie.
Niemals?
Nee, ich bin nicht so ein Konzepttyp. Auch wenn jetzt nochmal wer irgendwie so konzeptionell klingt. Irgendwie. Aber ich habe einen Konzeptsong schon für Wespen geschrieben, weil mir ein Imker sagte, wir kriegen eine Wespenpest, und dann habe ich einen Wespensong geschrieben. Das fand ich innovativ. Aber einen Weihnachtssong zu schreiben, irgendwie hat mir nicht so. Bis jetzt ist mir nicht so eingefallen.
Boxershorts liegen unter dem Christbaum oder ich kann mir selber Unterhosen kaufen?
Ich kann mir selber Unterhosen kaufen, auf jeden Fall.
Ey, ich muss doch ganz...
dauert auch, bis ich welche gefunden habe, die ich gut finde. Kann mir nicht einer irgendwelche Boxershorts kaufen, die ich dann nachher nicht anziehe.
Ey, safe, das ist bei uns in der Familie halt auch so, dass meine Oma zu Nikolaus zu Weihnachten mir halt immer Boxershorts kauft. Wirklich safe. Boxershorts und Socken. Und immer eine Nummer zu groß. Ich habe immer L-Boxershorts, wo ich denke, Alter, nein. So, das funktioniert halt nicht. Also die sehen okay aus. Ich meine, Boxershorts sind Boxershorts, da kannst du nicht, ne, H&M fertig auch so. Aber immer L-Boxershorts, wie fett hält die Frau mich eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe eine reine M. So.
Ja, kommt auch drauf an. Ich habe immer, keine weiten Boxershorts, sondern so enge. Und dann müssen die lang sein. Nicht zu kurz, so dass sie sich so hoch dass sie so zwischen den Beinen nachher hängen, links und rechts der Glocken. Ja. Die müssen richtig schön lang sein.
Kann ich Ben Sherman empfehlen? Wir kriegen jetzt kein Geld von Ben Sherman, aber Ben Sherman Boxershorts sind die besten Boxershorts, die man eigentlich tragen kann. Ein traditionelles Festtagsritual im Hause Pohlmann.
Okay, gut, meine Mutter, also da, ich muss sagen, dafür, dass ich also kaum noch Fleisch esse, aber meine Mutter ist irgendwie 80, ne, und die sagt, also wenn du das jetzt nicht mehr isst, das kriegst du, dem legst du dein ganzes Leben nicht mehr. Und deswegen, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dann esse ich auch Fleisch. Und dann gibt es dicke Rippe.
Was ist denn dicke Rippe?
Ah, oh, das ist westfälisch. Ich weiß nicht, ob es typisch westfälisch ist. Vielleicht ist es sogar irgendwie aus Bayern. Ich habe keine Ahnung. Aber dicke Rippe ist, wird dann mit Äpfeln und das ist so eine Rippe, die wird zusammengenäht und dann kommen da Äpfel und Pflaumen rein und dann gibt's da Knödel, Rotkohl und braune Soße. Eigentlich typisch, nur das wird die ganze Zeit übergossen mit so einem karamellisierten eigenen Saft und so. Das ist und
dann zerfällt das.
Das zerfällt dann, da drehst du dann durch. Aber wie gesagt, ich versuche auf Fleisch zumindest zu verzichten, weitestgehend.
Ich habe gerade nur Daniels hungrige Augen gesehen, als du das erzählt hast.
Ja, das ist
karamellisierte Soße.
Ja, wenn die da so drüber, das ist dann ein bisschen süßlich und dann mit den Pflaumen, die geben ihren Saft ab. Es ist,
Ich packe meine Geschenke selber ein.
Ja, sieht ganz schlimm aus. Ich packe sie selber ein, alle, immer. Und das ist wirklich mit dem Tesafilm. Ich habe da auch immer noch keinen richtigen Stil. Das gibt ja Leute, die dann so diese kleinen Tesafilmstreifen und das alles so am Tischrand kleben haben und so richtige Pros sind, ne? Aber ich fummel da immer mit dem Tesafilm. Ich habe mal gesagt, du bist so schwer zu erreichen wie der Anfang einer Tesafilmrolle. Also, kennt ihr dieses Suchen? Dem Anfang?
Knibbeln. Abknibbeln. Ja oder nein? Zwischen Weihnachten und Neujahr lasse ich die Gitarre liegen.
Nö, da habe ich keine Prinzipien. Also nehme ich in der Hand, was ich will. Also, weil ich Lust habe.
Meine Mutter hat immer gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr nehme ich hier nichts in die Hand. Dann lasse ich den Staubsauger stehen, hat meine Mutter immer gesagt.
Echt?
Ja, also im Sinne von zwischen Weihnachten und Neujahr arbeitet sie halt nicht mehr. Ja. Kein Stück.
Stell dir mal vor, du kriegst da so einen richtig toll bezahlten Gig rein auf irgendeiner Weihnachtsgala und sagst dann, nö, zwischen Weihnachten und
Neujahr. 10.000 Euro nehme ich nicht mit dafür, dass ich zwei Songs spiele. Nö. Sehe ich nicht ein.
Genau. Aber hast du das schon gehabt, dass du eigentlich das heilige Feste verlassen musstest, weil du auf so einer Gala gespielt hast?
Also am 24. direkt noch nie. Nee, da hatte ich bis jetzt Glück, dass ich in diese Bredouille noch nicht gekommen bin.
Ich hatte in meinen jungen Jahren halt mir immer extra die DJ-Schichten so gelegt, dass ich auf jeden Fall abends noch los kann.
Ach so.
Zwischen 20 und 30 war es halt immer so, 24. da zu Hause angekommen, Ente, Bescherung und dann war es halt irgendwann so 22 Uhr und es war so, ich muss wieder los, ich muss auf jeden Fall gleich auflegen, weil ich mich da richtig drüber gefreut habe, abends arbeiten zu können. Weihnachtsbaum, Plastik oder Natur?
Ja, Natur. Also für mich am besten lebendig, also so mit Wurzeln unten, dass sie wieder rausstellen kann.
Voll, ist mega gut. Das habe ich das letzte Mal, als ich einen Weihnachtsbaum verschenkt habe, auch gemacht und dieser Weihnachtsbaum ziert jetzt den Garten meiner Mutter. Immer noch. Der sieht halt oben jetzt nicht mehr so ganz so gut aus. Also der hat irgendwie, hat er so ein Problem mit der Krone, aber...
Ja, lustigerweise ist so dann auch dieser Wespensong entstanden. Also dadurch, dass ich diesen Weihnachtsbaum dann immer wieder nach Weihnachten auf den Balkon stelle, hat sich dann irgendwann mal im März ein Wespennest da reingegangen. Ein Erdwespen in den Weihnachtsbaum unten. Ne? Und dann habe ich beim Kammerjäger erst angerufen und gesagt, ich habe hier Erdwespen auf dem Balkon und die fliegen hier rein, das ist wie auf dem Flughafen. Ne? Und Fußbüttel. und er sagte, ja, können wir nicht wegmachen, da müssen Sie den Imker anrufen. Ne? Dann habe ich einen Imker angerufen, der hat gesagt, Erdwespen und die stehen unter Naturschutz und wir kriegen jetzt dieses Jahr aber auf jeden Fall eine Wespenpest, also nicht, dass sie sich wundern, Wespen unter Naturschutz und dann haben wir bald ganz viele Wespen. So hat er mir das alles nicht erklärt und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann habe ich tatsächlich diesen Wespensong geschrieben. Das hat mit dem Weihnachtsbaum zu tun, ja.
Ist der jemals veröffentlicht worden?
Ja, klar, natürlich gibt es ein Video zu. Ist auch ein sehr lustiges Video geworden. Also sieht man vielleicht nicht so, aber wir sind einfach losgezogen und mit Disco-Kugeln an so einem Gestänge und sind durch auf dem Schwanenweg hier an der Alster durch die Gegend gerannt und haben eine riesen Boombox gehabt und haben die Leute zum Tanzen aufgefordert. Und wenn du das Video siehst, da ist nicht ein Mensch gecastet. Wir haben uns Wespenmasken von einer Wespenschutzaktion aus Hannover schicken lassen, 100 Wespenmasken. Die musste man jede einzeln präparieren. So. Und für alle Leute, die keinen Bock hatten, im Video selbst mit dem Gesicht vorzukommen, die konnten sich dann eine Wespenmaske aufsetzen. Und dann hatten wir nachher richtig, richtig eine ordentliche Party im Sonnenuntergang am Schwanenweg und haben Leute getanzt und müsst ihr das Video mal sehen. Das Video ist an dem Tag ganz spontan, so wie es nachher zu sehen ist, entstanden.
Geschenke habe ich schon im Sommer besorgt. Ja oder nein?
Auch da bin ich ich renne dann immer so 20 Tage vorher, fange ich an.
Ehrlich?
Ja, ganz schlimm. Und dann rege ich mich auf, dass so viele Leute, dann will ich immer nicht im Internet bestellen. Also dieses Jahr habe ich das falsch gemacht, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich auch im Internet bestellt habe. Ich versuche das weitestgehend zu vermeiden. Aber ich gehe dann 20 Tage vorher los, alle Geschäfte voll und die in Schlangen stehen. Ich hasse es, in Schlangen zu stehen. Aber für Weihnachtsgeschenke musst du das natürlich machen. Dann.
Bastelst du auch nochmal was selber?
Nee.
Der Daniel Hübmann, nein.
Auf gar keinen Fall.
Ist ja toll, wenn man das macht und diese Hingabe und Romantik dafür hat. Ich finde das toll, aber ich nehme dann auch manchmal so schöne Ideen, aber ich zieh's dann einfach nicht so wirklich durch.
2022 hat sich dieser Wunsch für mich erfüllt.
Doch. Also, da kann ich nicht drüber reden.
Okay, alles klar.
Kann ich mal aber noch.
Nur eine Zigarette. Für 2023 wünsche ich mir.
Ohne jetzt auf meine Tour hinzuweisen.
Das machen wir noch.
Ich freue mich einfach, dass diese Tour stattfindet und wünsche mir, dass sie gut wird und das wird schon. Da, ne? Also ich freue mich, ich wünsche mir einfach, dass wenn es jetzt mal ganz persönlich und egoistisch ist, dass es mit der Musik einfach gut weitergeht, dass für alle Beteiligten in dieser Branche wieder Gigs reinkommen und dieses alte Leben wieder zurückkommt, die Leute sich erinnern, dass es Musiker gibt, kleine Bands auch, wo man hingeht, kleinere Festivals, die funktionieren, weil man sieht natürlich immer die riesengroßen Festivals, die da rennen natürlich alle hin, das sind zigtausende von Menschen, und kleinere Festivals oder kleinere Bands haben nach wie vor mit den Nachwehen von Corona zu kämpfen. Und ich hoffe, dass das besser wird. Ne? Und 23 soll das mal einläuten.
Wann gehst du 23 auf Tour?
Vom Januar, 5. Januar bis zum Februar, irgendwie 28. sowas.
Wie viele Tage bist du unterwegs?
Insgesamt sind es, glaube ich, 28 oder 25 Gigs.
Ich finde das so schön, dass Daniel sich so gefreut hat. Erstens, als du hier reingekommen bist, hat er dich mit offenen Armen empfangen, und dann habt ihr erstmal nochmal 10 Minuten Buddy-Talk gemacht und wie die Tour denn so ablaufen wird, und da müssen wir ja gar nicht drüber reden, so Insider. Und jetzt hat er mir die ganze Zeit mit dem Finger nach oben gezeigt. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon?
Wir kennen uns noch gar nicht so lange tatsächlich. Das sind, glaube ich, 4 Jahre.
4 Jahre, ja, genau.
Ja, knapp 4 Jahre.
Und dann
Jahre.
Sieht man sich so mal hin und wieder,
genau.
Wenn du Zeit hast.
Ja, und da hat man sich irgendwann noch mal im Winterhude vor Mamas Trattoria gesehen. Da ist er nämlich mit dem Fahrrad wie so ein Geisteskranker an einem vorbeigefahren und fährt so vorbei. Tschüss, nee, hi. Und meine Freundin ist so, okay, hi.
Da war irgendwas mit meiner Tochter, ne?
Genau, aber er kam dann halt zurück und dann so, sorry, es ist was mit meiner Tochter, ich kann nicht lange bleiben. Zack, da war er wieder weg. Ja. Nee, das war damals einfach eine total schöne Tour. Da habe ich für Merch Rowdy gearbeitet. Und dann sagte Daniel Timmermann da halt so, ja, hier, Pohlmann, die ist das Ananas, und ich fahre ein paar Termine und du fährst ein paar Termine. Und das war einfach total schön, weil diese Crew und diese Band einfach so, also wie bei Großstadtgeflüster, halt so super familiär ist. So, also da gibt es nicht irgendwie so hintenrum Gelaber oder, ne? Also das ist ein Job, klar, auf jeden Fall, safe, auch für jeden, aber ja, irgendwie auch nicht. Ne? Also irgendwie ist es halt so ein Family-Business. Und jeder hilft halt auch. Das war das Erste, was mir gesagt wurde. Ich hätte es sowieso gemacht, ne? Weil bei so kleinen Produktionen packst du eh überall mit an. Das war so das Erste, so, hier macht eigentlich fast jeder alles. So, und dann lädst du halt den Bulli aus. So, und solche Geschichten. Und jeder hilft einem halt auch. Und das war halt so schön. Ja. Hat so Spaß gemacht.
Ja.
Und seine Fans sind halt auch einfach Zucker, muss man, also ohne jetzt wirklich schleimen zu wollen. Also Leute, wirklich unfassbar liebe, aufgeschlossene, tolle, nicht nervende Menschen, die halt auch während eines Konzerts ihre Schnauze halten können, wenn halt mal ein ruhiger Song ist. So. Und da hörst du halt kein Quasseln oder irgendwas. Die hören einfach voll aufmerksam zu. Und das war total beeindruckend.
Ja, habe ich auch mitbekommen. Wir durften ja im Sommer auf einem Festival zusammenspielen. Da ist mir auch aufgefallen, was für eine herzliche Crew du hast. Und für eine unkomplizierte Crew. Deshalb, ich soll dich ganz lieb grüßen von Katharina, unsere Co-Moderatorin, die halt auch ein bisschen neidisch ist, dass Daniel jetzt hier sitzt und nicht sie. Weil sie dich ja im Prinzip...
Grüße zurück.
Ja, mach ich auf jeden Fall. Ja. Weil sie dich ja in dem Sinn gefragt hat, weil ich mich nicht getraut habe, einfach mal zu gehen. Mensch, Ingo, kommst du mal in unseren Podcast. Ja, so ein Podcast, kannst du mal herkommen. Aber es hat sie halt auch gesagt, dass sie es selten erlebt hat, dass du dann so vor Ort so viele Menschen hast, die so eine gute Energie geben und einem dich auch die ganze Zeit hilfsbereit und offen und witzig ums Ohr lecken, wenn man es mal so sagen darf.
Ja, also klar. Also
ich meine, du bist
Respekt
ja auch
ist einfach für alle, die ihre Jobs machen am Festival. Jeder, der dort ist, tut sein Bestes, und wenn Sachen schief gehen, gehen Sachen halt schief, und dann muss man immer, also wie gesagt, also ihr habt es schon gesagt, ich glaube, bei uns ist das ganz, steht das ganz oben an, so eine gewisse Herzlichkeit ohne, ja,
das ist
passiert so. Einfach.
Genau.
Einfach so, soll ich sagen, ja.
Trotz deines jugendlichen Erscheinens habe ich das Gefühl, dass du schon ziemlich lange unterwegs bist, ja, als Mucker.
Berufsjugendlicher.
Willkommen im Club.
Ich trage auch erst seit 2 Jahren Käppi. Jetzt ist es soweit.
Ich seit einem halben.
Wie lange bist du schon unterwegs mit der Gitarre?
Also, bin seit angefangen professionell Musik zu machen, würde ich sagen, habe ich so mit 22, 23, jetzt bin ich 50.
So. Du bist 50 Jahre alt.
Ja, danke. Also du hast mich auf 55 geschätzt.
Nee, ich hätte dich so auf 43, also nicht viel weiter entfernt als
ich.
Nicht so weit, nee. Also ich hätte schon gedacht, dass Daniel der Älteste hier in der Gruppe ist.
Danke.
Bitte. Nein, aber...
Daniel, wie alt bist du denn?
43.
43, ja.
Junger Spund. Oh
Mann, 43.
Eigentlich.
Ja.
Wild Times.
Mich an 43. Ganz kurz,
ja.
Wisst ihr, wie alt Bela B. geworden ist?
60.
Unfucking fassbar, oder? Mhm. Also mal ganz ehrlich, ich habe es gestern gesehen, ich so, wie der Dude ist 60. Der ist älter als die Mutter von meiner Freundin.
Ja, wir werden ja alle ganz anders älter. Also, als wir an Omas noch kennengelernt haben, so im Popelinmantel, wie Helge Schneider immer sagt, das ist alles nicht mehr so, glaube ich.
Nee, ist es wirklich nicht.
Es kann sein, dass in Kleinstädten nochmal anders ist. Ja, und da gibt es auch bestimmt noch die alte Welt, aber so. Vielleicht leben wir auch in unserer Bubble, weißt du, wo man sieht zu, dass man irgendwie, keine Ahnung.
Ja, das ist ja auch die, du hast recht, das ist die Bubble des eigentlich ewig Jungseins müssens. Also müssen.
Ja.
Weil, ich meine, was strahlt denn unsere Branche halt aus? Ja, Rock'n'Roll heißt es ja im Prinzip ja auch. So ein bisschen gegen und noch ein bisschen fresh, aber halt auch nicht mehr so richtig.
Ja, du weißt bei den meisten Künstler oder Künstlerinnen ja gar nicht, wie alt die eigentlich wirklich sind. Das ist so das Ding. Weißt du, wie alt Johannes Oerding ist?
42.
Oder? Dann denkst du auch nicht.
Nee.
Denkst du auch nicht.
Der verhält sich wie ein 16-Jähriger.
14, würde ich höchstens sagen. Höchstens. Liebe Grüße.
Shoutout geht raus als Schulterblatt.
Nee, das ist ja wirklich so, dass du bei den meisten einfach wirklich gar nicht weißt, wie alt die sind. Oder du schätzt die jünger, als sie eigentlich sind.
Bei uns. Aber das war im Showbusiness ja auch eigentlich immer so. Ja. Ne? Hier, als man noch sein Alter verschweigen konnte in den 80ern, hat das auch wirklich, glaube ich, jeder Künstler, Schauspieler oder Sänger in gemacht. Ne? Heute ist das einfach klar, aber Wikipedia und so kann jeder nachlesen, wie alt du bist. Ne? Und dann mache ich ja auch kein Bohai mehr drum. Aber es ist ja schon auch so, dass wenn man jetzt mit seinem ganzen Instagram und so umgeht und dann mit seiner eigenen Eitelkeit ständig konfrontiert ist, die man auch nicht, wo man auch nicht sagen kann, ich habe da nichts mit am Hut. Natürlich hat da fast jeder irgendwo was mit am Hut, klar, mit seiner Eitelkeit, seinem Spiegelbild. Und dann hältst du wieder die Kamera drauf und denkst, oh, ich sehe scheiße aus, das kannst du auch nicht nach draußen schicken. Dann machst du noch ein Video und guckst nach dem Licht und kommst dir vor wie so eine Influencerin. und bist du dann irgendwie, ist so, kann ich auch zugeben.
Aber das hab ja selbst ich im Endeffekt. So, wenn ich irgendwie auf Tour bin, ja, und ich habe halt dann irgendwann mal einen schlechten Tag und dann kommt da ein Pickel und dann kommt da ein Pickel und ich guck morgen ins Spiel und denkst du, Alter, du siehst ja mega scheiße aus. Dann habe ich halt so im Kopf so, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock, jetzt gerade eine Tour zu machen. Ich habe keinen Bock, dass mich Menschen so sehen. Das ist halt voll krass in meinem Kopf drin. Dann bin ich auch super.
Ja klar, ist ja auch okay.
Ja, dann bin ich halt auch so.
Oder du machst halt so eine Big Brother Reality Show draus und egal wie du aussiehst, immer voll rein.
Ja, genau. Ja, und das kann
gibt
ich
ja nicht. Auch Leute, die das können. Ja, das finde ich auch cool.
Ja, auf jeden Fall, aber das kann ich überhaupt nicht.
Ich habe dann da immer noch so eine Bremse leider, die ich dann nicht überwinde und denke mir, das muss jetzt irgendwie auch aussehen.
Oh, ich bin froh, dass ich mit 14 noch kein Instagram oder sowas gehabt habe oder dass es sowas überhaupt noch gar nicht gab. Weil ich war so ein hässlicher, verpickelter kleiner Junge in der Pubertät. Ja, safe, Mann. Und dann habe ich gedacht, so irgendwann kam so die Zeit, wo ich gedacht habe, geil, die meisten Pickel sind hier alle weg und dann sind mir die Haare ausgefallen. So eine Scheiße.
Irgendwas ist immer, ne?
Ja, irgendwas. Den Zenit der Schönheit gerade so angekratzt und dann ist vorbei. So, dann sind die Haare halt weg. Und dann mussten sie abrasiert werden und die Pickel kommen trotzdem irgendwie noch, aber man kann sich ja, also so schlimm ist auch nicht. Dafür gibt's Filter,
ja.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich wollte fragen, hast du es schwerer, jetzt mit deinen 50 Jahren, sich in diesem Business nochmal wieder zu finden? Weil ich habe das
Ich finde mich im Gegenteil, ich finde mich immer mehr.
Also ja.
Umso jetzt älter ich werde, auch was die Musik angeht und so. Es wird eigentlich immer besser, habe ich das Gefühl. Immer tiefer. Es wird natürlich auch nachdenklicher und ich muss aufpassen. Man sucht natürlich immer in Lieder, du kannst ja nicht irgendwie lauter pessimistische, traurige, dunkle Songs irgendwie schreiben und die musst du auf der Bühne singen und nachher die Stimmung betreten, ne? Man sucht natürlich in seinem stillen Kämmerlein schon nach den Problemzonen, weil die nun mal als textlich so aufploppen, so, und ich tue mich schwer damit, so reine, geradeaus, gute, happy Gefühle ausschließlich in einem Lied als Kästchen zu verwenden und sagen so, oh, ich fühle mich heute so gut und die Welt ist so schön und lass uns tanzen und geil. Man verpackt das schon auch immer mit allen Für und Wider, die da eben sind. Und umso älter man wird und eine gewisse Lebenserfahrung hat, sieht man halt eben auch mehr von den Farben und Schattierungen, die gewisse Themen mit sich bringen. So.
Ja, genau. Also hat man kann auch als junger Mensch, also Entschuldigung, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt mit Lebenserfahrung angeben will. Die, viele Lebenserfahrungen, die man hatte, haben auch wirklich zu nichts geführt. Es gibt gewisse Wände, da rennst du immer wieder nach vorne. Aber ich sage immer, man macht jeden Fehler, egal wie oft man ihn macht, immer zum ersten Mal das dritte Mal. Und zum ersten Mal das zehnte Mal. Also das ist auch wieder eine neue Erfahrung zu merken, dass man gewisse Dinge einfach nicht lernt. Oder immer wieder zurückkommen.
Ach, man macht ja auch manchmal so gerne Fehler. Also es gibt bestimmte Fehler, die ich halt oft schon gemacht habe in meinem Leben, teilweise monatlich. Und das ist halt dieses typische, ich trinke nie wieder Alkohol. Das ist so einer der größten Fehler, die ich halt irgendwie manchmal mache, wo ich dann denke, da kommt dann irgendwie nach einer Woche, wo dann nichts passiert ist, oder nach zwei Wochen oder drei Wochen, die Sehnsucht, sich teilweise manchmal wieder so zerstören und sich so in der Nacht zu verlieren. Das ist eine richtige Sucht.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Also das soll jetzt nicht unbedingt heißen. Nee, aber es geht halt eher, sich in der Nacht zu verlieren.
Und also das ist auch was ich ganz sehr gut nachvollziehen kann. Die Nacht ist immer noch Magic für mich so. Besonders mit, ich habe 5 Jahre keinen Alkohol getrunken, also keinen Schluck. 5,5 Jahre waren es, glaube ich. Und dann habe ich mich so mit Weinschorle langsam wieder zurückgekämpft. Und bei der Weinschorle ist es tatsächlich prinzipiell geblieben. Ich trinke also nichts anderes außer Weinschorle. Ich trinke keine Longdrinks, keine Shots, keine Cocktails. Es mag ein bisschen eintönig sein, aber ich muss mir da so ein Prinzip schaffen, weil ich schwer mit Blackouts immer zu kämpfen habe, wo die anderen noch stramm an der Theke stehen, da liege ich schon da drunter. Und deswegen nur Weinschorle, viel Wasser und Wein. Und so habe ich immer noch den Thrill der Nacht, so wie du sagst, dass man einfach nicht ins Bett gehen kann, dass man immer noch fragt, wo eine Kneipe auf ist, ne? und nochmal irgendwie weiterzieht. So, ich genieße das sehr. Und ich habe von 25 bis 45 nicht geraucht. Jetzt gerade sitze ich mal wieder auch mal angesoffen an der Theke und habe eine Zigarette und denke mir, das ist ja wie damals. Und jetzt stehst du hier wieder, bist betrunken und fragst dich, wo der nächste Laden ist mit der Kippe im Mund. Das weiß ich lange nicht. Ne? Das kommt gerade, ich habe gerade einen Song gemacht, der heißt Lass krachen, bevor es kracht. Weil das ist alles, die Zukunft ist schon speziell gerade manchmal, wenn man sich so unsere Chancen ausrechnet. Und ich habe so manchmal das Gefühl, ich gehe jetzt wieder raus, ich trinke mir ein, ich nehme eine Zigarette und mal wieder in wortwörtlich vollen Zügen.
Aber man hat es ja auch 2,5 Jahre nicht gemacht, ne?
Ja, das kommt also auch noch dazu.
Erschwerend hinzu, ja. Ne? Ganz klar. Mhm. So.
Schreibst du gerade eine neue Platte? Oder schreibst du?
Ich bringe jetzt eine EP raus und habe jetzt das erste Lied ist rausgekommen, das heißt Columbus, und jetzt kommt noch eins, das heißt Lebensgefühl, und dann kommt noch Lassen wir es krachen, bevor es kracht, beziehungsweise das heißt Angebrochener Tag.
Heißt deine Tour auch so, lass es krachen, bevor es kracht?
Ne, das hätte man so machen können, ne?
Das klingt gute
Lindenberg-Show.
Lass es krachen, bevor es kracht, ja.
Vielleicht kriegst du den noch für ein Feature.
Ja, ich glaube, der hat viele Anfragen.
Ich glaube auch.
Ich habe ihn mal getroffen, lange her. Ich habe mal einen Song gemacht, der hieß, es ist lange her, schöne Udo Lindenberg-Story. Der Song hieß Der Superstar sucht Deutschland, ne? Und den hat Udo dann als Demo angesungen, vor seinem Comeback, auch mit Michael Herbig hat er das gemacht.
Okay.
Als der noch lebte, RIP und Rest in Peace. Und der hat ihm quasi diesen Song von mir lanciert und so und meinte so, hier gibt's so einen Typen, Polmann hier, der hat so einen Song gemacht, der heißt Der Superstar sucht Deutschland. So in seinem schimmeligen Proberaum sitzt er allein mit seinem Traum und plötzlich wird ihm alles klar, er greift zur Waffe und wird Superstar. So, also zum Schluss wird der Typ ein Amokläufer, also echt abgefahrene Story. So einer, der einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit kriegt und immer probt und immer an seiner Gitarre hängt und so. Und dann der Refrain ist dann halt, der Superstar sucht Deutschland, traurig, dass er niemand fand. Doch er rennt weiter unbeirrt durch Deutschland und friert. Und geile Nummer, der hat den eingesungen. Ich habe die Nummer selbst als Demo gesungen und war ein Scheiß dagegen. Der hat ein Timing, der Typ. Und dann habe ich diese Nummer, ich könnte sie gleich mal auf dem Handy, dann könnte ich sie euch mal vorspielen. Ja, das würde keiner, das kennt keiner. Das habe ich nur in meinem Handy. Original Lindenberg.
Krass, okay.
Und
muss ich das rausschneiden?
Solange ich das nicht veröffentliche. Ich glaube nicht, dass das
Also unsere HörerInnen dürften das jetzt hören. Oder muss ich jetzt einen Cut machen?
Ich weiß es nicht. Ja? Wir überlegen noch
Wir überlegen das nochmal. Wir recherchieren das nochmal gleich.
Mal eben die Plattenfirma von ihm an. Naja, Und ganz kurz, um das zu Ende zu bringen. Und dann war wirklich vor seinem diesen großen Comeback. Und er hat die Nummer aber nicht genommen. Ich musste mir immer zusammenbauen im Kopf, warum er die nicht genommen hat, weil die geil war. Aber was willst du machen, wenn du als um Udo Lindenberg war es ja eine ganze Weile auch ziemlich still. Und dann kommst du mit einem Comeback und als dann der Superstar sucht Deutschland, ist ein bisschen devot, ne? Ja. Auch wenn die Geschichte ganz klar über einen Jungen, der irgendwie Aufmerksamkeit sucht. Ich konnte mir das so vorstellen, dass er das deswegen vielleicht keinen Bock hatte. Und dann habe ich den Typen einmal getroffen, dann kam er da runter im Atlantik und dann haben wir zusammengesessen und gelabert und dann gab es noch Eddie Kante und dann sind wir oben rauf in diese Panikzentrale, haben uns den Papst angeguckt und Schumacher fuhr durchs Ziel, da habe ich noch ein Lied drüber geschrieben, da habe auch nicht veröffentlicht, wie ich Udo Lindenberg getroffen habe, einmal im Atlantik und da meinte er, das zwischen uns, das wird noch eine ganz, ganz dicke Sache. Und dann kam, glaube ich, einen Monat später Jan Delay. Und damit war ich raus. Und dann hätte ich gleich noch eine Chance gehabt, aber dann kam Clouseau und dann war ich wieder.
Ich wollte gerade sagen, dann kam Clouseau oder genau, was dann da vorbei.
Genau, und dann hat Peter Maffay mit mit Bushido gearbeitet. Das war dann so die etwas downgesizte Version von Udo Lindenberg und Jan Delay und Clouseau.
Aber es wäre tatsächlich lustig. Ein geiler Lindenberg-Song auch geworden.
Bitte?
Das wäre ein geiler Song gewesen für Lindenberg halt auch, finde ich.
Irgendwie. Das klingt auch voll nach einem
Lindenberg-Song.
Das klingt super.
Ja, als ich den fertig hatte, ich habe ihn selbst dann auch nicht gemacht, weil ich für mich dann auch keine Lust hatte, in dieser Deutschland sucht den Superstar Diss-Geschichte mich da jetzt irgendwie zu profilieren. Und weil ich hatte als Kind der 90er eine extreme Aversion gegen Deutschland sucht den Superstar. Ich habe Dieter Bohlen bis heute, finde ich, die Art und Weise und die Machart und Weise, die Art und Weise der Show und das Leute bei Atem zu halten mit dem Unvermögen mancher Leute und der schlechten Musik, die dann letztendlich weiterkommt. Also es ist grausam, sich das anzugucken und dann sitzt da so ein Bohlen, der einfach davon lebt, Menschen entweder kaputt zu reden oder sich dann so aufschwingt als Cäsar mit Daumen rauf und Daumen runter. Ich find's ganz grausam. Und wollte dann einfach irgendwie da was machen, aber ich habe das Lied ist nie veröffentlicht worden. Das ist aber ganz eigentlich eine krasse Nummer.
Hast du mehr Lieder, die veröffentlicht worden sind oder mehr, die bei dir in der Schublade liegen?
Ich glaube 50-50. Auf jedes Lied, das ich veröffentliche, kommt nochmal eins, das ich nicht veröffentliche.
Bist du denn
so 50 Songs, also bei, sag mal so 90 Lieder habe ich veröffentlicht, schätze ich mal. Ja, ich glaube, ich übertreibe mal wieder maßlos. 8 Platten, doch, 8 mal 10 sind 80 mit den EPs und den Kinder, dann sind das schon 80, 90 Lieder, ist auch nicht so viel, aber 50 Lieder schätze ich.
Naja, manche schaffen ja nicht mal eine ganze Platte.
Ja, aber wenn man das einfach macht, 25 Jahre, kommt da auch ein bisschen was bei weg. Ne?
Voll. Dazu wollte ich gerade was Doofes sagen.
Ja, sorry. Ich kann so Wasserfall und dann drücke ich alle anderen Gedanken runter. Kriegst du gleich wieder.
Nee, ich habe aber nur jetzt eine Gitarre gesehen. Du hast die Gitarre halt mitgebracht. Und dann habe ich gedacht, hat er jetzt die Gitarre mitgebracht, weil er denkt, er muss auch noch was spielen? Oder kommt er gerade aus dem Proberaum?
Ich wollte im Anschluss von diesem Podcast zu Number One.
Ach
das
so.
Ist hier in Hamburg ja ein Gitarrenladen, einer der letzten und sehr tollen Gitarrenläden. Und da wollte ich mir ein Amp kaufen.
Ah.
Ich wollte ein paar Amps ausprobieren, weil ich jetzt auf Tour gehen brauche, noch ein Spare-Amp.
So, nämlich. Der so Mann denkt mit.
Ah, du warst ja letzte Woche auch im Atlantik-Hotel, hast du gehört. Jetzt gerade, wo ich die Gitarre sehe.
Alles klar.
Ich habe ihn halt eingeladen, beziehungsweise wir haben noch telefoniert und 5 Minuten später kam halt so, ja, wenn ich dich halt gerade jetzt noch eher am Telefon habe, du kennst halt jemanden, der für mich den Soundcheck machen kann im Atlantik-Hotel. Weil du hast gestern gespielt auf einer Veranstaltung. War die öffentlich? Mhm.
Das war der Hamburger, das eigentlich jetzt Hamburger Inn heißen müssen, ne? Hamburger des Jahres.
Ah, du hast beim Hamburger des Jahres gespielt.
Ja, genau.
Aber bist du Hamburger des Jahres geworden?
Nee.
Auch das nicht.
Nee, waren wirklich tolle Leute, die da die Preise bekommen haben mit
uns. Wer ist denn Hamburger des Jahres?
Hamburger des Jahres. Da sind ganz viele Hamburger des Jahres gewesen. Auch Hamburgerinnen auch. Und ich habe nicht alles mitbekommen. Ich habe auch nicht alle Namen im Kopf. Natürlich gab es einen, den man kennt, Holger Jung von Jung von Matt. die Werbeagentur vom Springer quasi das überreicht bekommen.
Warum hat denn der denn bekommen?
Ja, als Werbe, so. Springer, Werbe und Springer und Jacobi, der hat ihm das quasi überreicht und eine Rede gehalten. Aber es waren auch Leute da, ein Flüchtling, der hier mittlerweile ein großes kulturelles, also ein Kulturzentrum aufgebaut hat mit Schauspielern und Musikern und die tolle Theaterstücke aufführen und also und dann gab es den Kältebus, Leute, die den Obdachlosen helfen. Also
Scobagno, so, ne?
Ja, das Scobagno, ja, genau, genau. Die haben auch eingekriegt. Also viel auch soziale und Projekte sind da gewürdigt worden.
Schön.
Das war toll.
Bist du gut durch den Abend gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Ich hab dann noch mal mit in einer Raucherlounge gesessen mit Frank Otto und haben ein bisschen Musik gemacht. Das war, wie das sich gehört im Atlantik. Ich meine, da ist doch eine gewisse Atmosphäre, die der Herr Lindenberg da reinbringt. Also haben wir noch Sessions gemacht.
Ja. Aber der war nicht da.
Der war nicht da. Nee.
Warum sind die so laut da unten?
Ich habe extra laut gesungen. Ist das nicht der Pohlmann? Genau,
das ist doch der Pohlmann, das höre ich doch bis hier oben hin.
Da war doch dieses Lied.
Ich wollte doch was aus dir machen.
Deutschland. Ich wollte ja was aus dir machen, aber da kam hier leider Jan Delay. Ach Mensch.
Aus Business-Sicht konnte ich das natürlich verstehen.
Was rauchst du hier jetzt auch wieder weg? Ne?
Nee,
ich fühle mich auch gerade so ein bisschen so wie früher, wenn ich mit Adler...
Es ist auch... Bitte?
Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie früher, wenn ich mit Adler auf Tour war, weil der Sänger von Adler, Tom, halt auch der größte Schnorrer der Welt war. Also wirklich, ich habe auf den letzten Touren habe ich immer eine ganze Stange extra mitgenommen, ja, die ich ihm halt immer so dann die Schachteln zugesteckt habe, damit er mich nicht die ganze Zeit anschnorrt. Also der Typ schuldet mir garantiert 30 Schachteln kippen.
Ich muss jetzt gerade mal gucken, was mich mega interessiert. Ich rauche ja keine fertig gedrehten. Man bezahlt 10 Euro für 31 Stück.
Ja. Okay. Es gibt ja auch für 8 Euro und ist da weniger drin und so, ne? Ist klar, aber es gab halt keine Achter mehr.
Alter.
Deswegen kaufe ich auch immer den Leuten Zigaretten ab. Wenn ich dann mal im Zwick sitze, hier in Hamburg, ne, natürlich das in Pöseldorf, ne, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, kennt ihr den Laden?
Nee.
Das ist das Zwick in Pöseldorf?
Nee.
Echt nicht?
Nee. Nein.
Ihr kennt nicht das Zwick in Pöseldorf.
Das ist aber nicht wie das Zwick hier auf der...
Nein, okay. Das ist kein Vergleich. Okay. Das Zwick in Pöseldorf, das in Altona hat ja, glaube ich, zugemacht. Das gab es mal kurz eins am Bahnhof. Und dann gab es das Zwick...
Kennt ja jeder an der Reeperbahn.
An der Reeperbahn. Mit,
Hugo und Neger und Balder.
Okay, genau,
und,
das ist irgend so eine Art Hardrock-Café-artig. Ja, ja. Aber das richtige Zwick, das Original-Zwick, das gibt es schon seit, ich weiß nicht, 70ern oder so.
Okay.
Und das gehört noch auch zu der alten Zeit und hat sich in seiner Atmosphäre so wirklich rübergerettet. Das ist noch so ganz original, ganz urig. Die machen da da hörst du laute, geile Musik. Okay. Zwischen Prince und Queens of the Stone Age läuft da hammerlaut und auch Eagles und auch irgendwie Funk und Soul, aber also alles mögliche, gute Mucke, brachial laut und dann rennen da wirklich, es ist auch ein Baggerschuppen, muss man sagen. Er ist dafür bekannt, aber es ist auch irgendwie eine Wahnsinn-Atmosphäre. Ist ein bisschen Kölner Feeling. Okay. Du kommst da rein und es dauert nicht lange, dass du irgendwie Menschen kennenlernst. Also eine sehr offene Atmosphäre. Es gibt's in Hamburg eigentlich gar nicht so oft. Wenn man ein Mensch ist, der offen ist und Bock hat, irgendwie Menschen kennenzulernen, dann ist das der Laden einfach eine Bank. Ne?
Sehr
echt,
gut.
Echt lustig da.
Bist du einer, der alleine lostigert? Also lieber alleine oder eher in einer Gruppe von Leuten, wo man sagt so, boah, wie lange dauert das, bis ihr erstmal aus dem Arsch kommt? Und
Früher bin ich total gerne alleine losgezogen, dann habe ich ein Kind gekriegt, bin gar nicht mehr viel rausgegangen durch die Nächte und habe das eigentlich gar nicht mehr so zelebriert. Mein Leben hat sich dann extrem verändert gehabt. Und jetzt mache ich das in Maßen so, ne? Ich bin einmal im Monat irgendwie im Zwick, so auch so gefühlt. Und wenn es im Sommer auch zweimal im Monat ist, dann reicht das auch.
Nach dem Elternabend.
So ungefähr so. Also früher war ich da jedes Wochenende unterwegs und ganz früher war ich eigentlich jeden Tag unterwegs. Also jeden Tag Wochenende. So, und jetzt hat sich das so ein bisschen alles relativiert, also auch im gesunden Maße, ne? Also ich würde dann auch zu viel rauchen. Ich rauche. Obwohl, ich drehe mir mal eine von dir.
Ja, wenn du eine drehen möchtest, kannst du gerne machen. Ich rauche schon seit ganz langer Zeit. Das ist Menthol.
Menthol rauche ich nicht.
Nee. Dann musst du dich leider wieder beim Daniel bedienen.
Weißt du, warum ich nicht Menthol rauche?
Na?
das hat mir mal ein Arzt erklärt. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder richtig ist, aber Menthol öffnet die Bronchien. Und da geht der Rauch richtig schön tief rein. Also gut, wenn man, Helmut Schmidt hat auch Menthol geraucht. Mhm. Und dann habe ich das dem Arzt gesagt. Der hat gesagt, ja, pass mal auf, da stehen fünf Typen auf im fünften Stock, ne? Und einer springt runter, ne? Und der kommt da unten auf und lebt. Springst du auch hinterher? also Helmut Schmidt ist schon interessant, dass der immer angesprochen wird, man sagt, von wegen zu viel Rauchen und so.
Das war ein Phänomen.
Dass er das so lange durchziehen konnte.
Ja, auf jeden Fall.
Aber Menthol ist, wie gesagt, öffnet einfach alle Bronchien und das heißt so, dass du den Rauch noch tiefer reinkriegst als bei einer normalen Kippe.
Ach du Scheiße.
Ja, warum sollst du ja auch keine Menthol-Kaugummis keine Menthol-Kaugummis kauen, während du rauchst.
Ja.
Das mache ich ja zum Beispiel, weil ich das geil finde. Schmeckt halt cool irgendwie. Mhm. Aber sollst du auch nicht machen.
Das wusste ich noch gar nicht. Ist das der Grund, warum sie Menthol
verboten haben wahrscheinlich?
Ja? Ja,
komm, vielleicht, bestimmt.
Und dann habe ich mal versucht, ja, vielleicht haben sie es deswegen können. Und dann habe ich mal versucht, diese, was eigentlich gar nicht geht, aber ich hab's mal geraucht, diese Einweg-Elektrokippen.
Ich habe es auch probiert, geht nicht.
Ich hatte mir so eine geholt mit 1000 Zug oder 800 Zug oder was das waren. Und habe ich den ganzen Abend geraucht, wie an so einer Zitze hingst du da. Du hast ja bei einer Zigarette, weißt du, ich habe eine geraucht. Ja. So, und jetzt habe ich drei hintereinander während unseres Podcasts geraucht, was schlimm ist. So. Aber da weißt du zumindest, das ist schlimm. Und bei diesen Dingern, die so nach Mango schmecken, die auch so austariert sind, dass das ein geiler Kick ist. Mhm. Also beim Rauchen, das Schöne ist ja diese kleine Explosion. So, und wenn es nicht zu weh tut und passt, dann ist das einfach das, was einen so kickt. Und bei diesen Elektrokippen, das schmeckt, ich muss sagen, das schmeckt saugut. Und dann habe ich den ganzen Abend geraucht und hatte danach eine Bronchitis. Am nächsten Tag, die ging einfach nicht mehr weg. Ich hatte einen Husten danach, noch 3 Monate danach, nach dieser Bronchitis. Und diese Dinger machen so abgefahren süchtig. Da ist hochgradig auch ordentlich Nikotin drin. Das ist ja nicht irgendwie so. Das sind die Alkopops für Jugendliche. So, das ist einfach Mango-Geschmack irgendwie, macht Spaß zu rauchen. Und ist richtig Nikotin drin, macht super abhängig. Also die Dinger darf man nicht mit anfangen.
Ich hatte das Gefühl, dass ich an meinem Handy ziehe, wenn ich so ein Ding in der Hand habe. Das sieht immer so stylisch aus. Ich hatte selber auch mal so ein riesengroßes Teil, wo ich dran ziehe und wo man auch verschiedene Geschmackssorten und sowas reinpacken kann. Aber es war immer dieses, oh krass, du ziehst irgendwie an einem elektronischen Gerät. Und das nimmt mir das Gefühl, was mir eine Zigarette gibt. Dieses Mantra-mäßige vor dem Blättchen sitzen und den Tabak da reinmachen und das Ding halt drehen. Und ich muss halt nur das hinbekommen, nicht gleichzeitig irgendwie das Ding noch anzumachen und dann mir in 5 Minuten wieder eine zu drehen, weil ich könnte es auch einfach nur dieses Gefühl in meinem Finger halt haben, also dass ich irgendwas an der Hand halte, aber ich komme nicht davon los. Und jetzt gerade, wo du es mir gesagt hast, du bist jetzt gerade einer der ersten Menschen, die es irgendwie geschafft hat, mich in den letzten Jahren davon zu überzeugen, nochmal dreimal drüber nachzudenken, ob ich nicht mit dem Rauchen aufhören sollte.
Oder einfach das Menthol weglassen solltest.
Ja, aber dann schmeckt es halt nicht mehr so, wie es halt vorher geschmeckt hat. Also ich rauche eigentlich nur noch, weil es Menthol gibt. Mhm. Ich würde sonst nicht mehr rauchen. Ich kann keine fertigen Zigaretten mehr rauchen. Und also deshalb, der einzige Grund ist nur noch Menthol.
Ja.
Schrecklich.
Ja. Ach.
Du hast gerade gesagt, als ich euch angedroht habe, mit Weihnachtsfragen zu starten und einen kleinen Mini-Weihnachts-Podcast zu machen, hast du irgendwie gesagt, oh, bei mir wirst du halt irgendwie nichts damit. Hattest du Angst davor, über Weihnachten zu reden, oder bist du überhaupt ein weihnachtlicher Mensch? Das sind
so typische Fragen, auf die ich dann nicht so richtig beantworten kann.
Was ist denn eine typische Weihnachtsfrage?
Geschenk? Ja, was ist das tollste Geschenk, was du je gekriegt hast?
Warst du schon mal als Weihnachtsmann verkleidet?
So, ja, zum Beispiel. War bestimmt irgendwann mal, ja.
So, damit wir das Thema auch abgehakt haben, weil das interessiert unsere Hörerinnen bestimmt. Wie lange ist jetzt der Sommersong her?
Oh,
das interessiert mich tatsächlich auch.
2006 kam der raus.
2006?
Ja.
Alter.
Musst du mal reinziehen, ey. 2006 bis, Wahnsinn. Also heute sehe ich immer noch, dass mir Leute irgendwie Radio... Posts schicken, wo der gespielt wird und so. Und es ist auch interessant. Also ich weiß um mein persönliches Promi-Standing, weiß ich nicht. Mhm. Ist auch wahrscheinlich gut. Ich habe keine Ahnung. Natürlich wird man über dieses Lied am meisten definiert. Ja. So, das ist auch völlig in Ordnung.
Ich wollte gerade sagen, nervt dich das? Nee.
Nö, nervt mich. Okay. Ich kann dem Lied ja nur von vorne bis hinten dankbar sein. Also ich darf Musiker sein bis heute. und habe jetzt 8 Platten gemacht und habe mir meine musikalische Insel geschaffen mit der Musik, die ich jetzt mache. Und das wissen die Leute eigentlich auch zu schätzen. Vor Corona war das wirklich interessant zu sehen, dass wir wieder so aufsteigende Publikumszahlen hatten, obwohl es seit Jahren kein Song mehr wirklich in den Charts, geschweige denn im Radio, irgendwie präsentiert wird von mir. Und trotzdem haben die Leute das zu schätzen gewusst, was wir da machen letztendlich. Besonders zu erwähnen, live ist dann der Cellist Hagen Kur und mein Drummer Rainer Kallas. Ah, okay. Aber was ich sagen wollte ist, das Lied wird immer noch gespielt und bringt eine gewisse GEMA ein und ja, und alles zusammen mit live und so funktioniert das alles so, dass ich das machen kann und das mit dem Respekt mache, den ich vor der Musik und Texten und so habe. Aber ich weiß immer nicht, ich war jetzt gerade im Urlaub in Kapstadt, da waren sehr viele Deutsche in der Villa Viva von Viva Con Agua und mich erkennt da überhaupt keiner, ne? So, mein Gesicht ist das Unbekannteste eigentlich. Und dann gibt's den Namen, da könnten nochmal irgendwo klingelt's da bei dem einen Polmann, bei dem anderen. Und wenn du dann sagst, wenn jetzt Sommer wäre, dann wirklich, ob die aus Bayern kamen oder aus dem Osten oder irgendwie aus Bielefeld die Ecke, ne? Das ist, den Song kennt wirklich jeder. Ist wirklich, anscheinend wirklich ein Evergreen.
Ja, und auf jeden Fall. Ich glaube, den Song kennt wirklich jeder.
Fühlt sich das noch an, als wenn es dein Song wäre? Es gibt ja so dieses, ich glaube, du bist auch, bist du Star Wars Fan?
Extrem,
ja. Ist ja deshalb, es gibt ja diese 3 ersten Star Wars gehören ja auch eigentlich im Prinzip nicht mehr George Lucas, sondern sie sind so Weltkulturerbe geworden, will ich nicht sagen, aber es gehört halt den Fans.
Gut gesagt, ja.
Wo sich halt Fans darüber beschweren, dass bei der Neuauflage viele Sachen weggeschnitten worden sind und auf einmal ist der Hayden Christensen irgendwie im dritten Teil statt der alte Schauspieler, der Darth Vader gespielt hat, wenn sie um dieses Feuer halt herumstehen und Luke nochmal sagen, hey, hast du gut gemacht, so im dritten Teil.
Ach ja, stimmt, da haben sie den jungen Vader mit rein.
Nee, wirklich jetzt?
Ja. Es gibt den Moment, wo ich dann da am Tisch sitze in Kapstadt und an so einem langen Frühstückstisch abends, am Frühstückstisch in der Nacht und dann singe ich dieses Lied und dann sind da einfach so 10 völlig fremde Menschen, die das total abfeiern und dann merke ich auf einmal, dass dieses Lied so ein Spirit hat, wo die alle irgendwie tanzen und Spaß haben und es nicht fassen können, dass jetzt dieser Typ da sitzt. So, das ist dann wird es ein bisschen befremdlich für mich, weil ich eben noch da gesessen habe mit den Leuten, eingetrunken und gelabert und auf einmal bist du dann in der zweiten Rolle. Dann bist du auf einmal dieser Polmann, der diesen Song geschrieben hat. Und dann kriegst du auf einmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Leute, die sich eben noch nicht für dich interessiert haben, die stellen dann auf einmal lauter Fragen und so. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Siehst ja, ich bin eine Labertasche. Ich quatsch die alle voll.
Aber ich fand das auch live immer ganz gut, dass klar, einige Leute haben auf diesen Song gewartet oder warten darauf, dass der Song irgendwann im Setup passiert so. Aber es ist nicht so, dass es der einzige Song ist, wo die alle drauf warten. Also es waren so viele ruhige Nummern, wo die Leute viel, viel mehr drauf gewartet haben, hatte ich das Gefühl, als auf diesen Song. Und das fand ich halt total bemerkenswert. So, weil ich dich ja, bevor ich mit dir auf Tour war, auch noch nie live gesehen habe vorher und echt gedacht habe, so okay, die wollen echt nur diesen einen Song hören, was vollkommener Bullshit war. So, da waren so viele langsame und auch traurige Songs, wo die Leute viel mehr drauf gewartet haben.
Ja.
Das war echt voll schön. Also, ne, nicht, dass Leute einfach zum Konzert kommen, so, ich warte jetzt 1,5 Stunden, bis dieser eine Song gespielt wird und nur da gehe ich irgendwie ab oder da tanze ich oder so, überhaupt nicht. Und das finde ich halt cool.
Du machst es ja auch nicht als Endzugabe. Es ist jetzt nicht, du machst es ja nicht so, der Hit kommt jetzt als letzter.
Ja, ganz ehrlich, er kommt schon also in die Nähe.
Genau.
Ja, sagen wir so, er gehört schon zur dicksten Rakete des Feuerwerks, dass wir so, dass wir so zünden können. So, ja, doch. Nicht als allerletztes, aber ja.
Gut. Läuft ein Song von dir im Radio? Schaltest du aus oder lässt es weiterlaufen?
Ja, mach ich lauter und freue mich. Das konnte ich mir erhalten. Also wie gesagt, das ist halt immer so ein mittelständisches Ding geblieben so. Und in der ganzen Zeit, in der man immer neue Platten generiert hat und Musik gemacht hat, war es immer wichtig, haben wir immer gesagt, wir müssen uns einfach eine ganz eigene Insel schaffen, der Musikalität, der Texte, der Philosophie, die diese Texte transportieren, so der Gedankenwelt. Und dann kriegen wir auch ein Fundament, das hält, so, das, wo die Leute sagen, da identifiziere ich mich, da gehe ich immer wieder hin. Und die bringen dann ihre Freunde und so mit. Und das hat sich über die Jahre einfach gezeigt, dass die Leute wegen der neuen Platten kommen und nicht wegen, wenn jetzt Sommer wäre.
Ich habe das Gefühl, dass du so ähnlich wie halt auch bei Aki Bosse, dass du so ein Künstler bist, der halt down to earth ist. Und wenn man mit Menschen aus der Branche redet, fällt auch dein Name, wenn es halt dieses down to earth, wenn es darum geht. Wie hast du dir das über die Jahre erhalten?
Das kann ich dir nicht sagen. Es ist meine Mutter steckt in mir. Ich weiß es nicht, ey. Es ist auch jetzt so, ich glaube, als wenn jetzt nochmal wer rauskam, da gab es ganz kurz diese Phase, in der man mal schnuppern konnte, was es bedeutet, diese Superstar-Welt so anzutatschen. So, dann war man bei der Krone eingeladen, immer wieder 1Live Krone, großes Radio-Festival in Köln, und dann war man beim Echo immer eingeladen, hat zwar nie einen Blumenpott geerntet, so, aber man war immer irgendwo, mein Credo war immer knapp daneben dafür dabei. und ich glaube, dass wenn man wirklich einen Nummer 1 Hit nach dem anderen hat und überall auf der Straße erkannt wird, in kein Restaurant kann, ohne, wenn man geht, nochmal 5 Autogramme zu geben oder so, das ist mir so nie passiert. Und ich habe Maurer gelernt und habe 6 Jahre am Bau gearbeitet. Krass. Ich weiß also, auch da ist ein Fundament, wo ich herkomme, ne? Und Handwerker zu sein, da vor so einer Karriere, Musikkarriere, ist nicht das Schlechteste, muss ich sagen.
Kommst du aus einer Handwerkerfamilie?
Und somit hat sich das bei mir einfach natürlicherweise nie eingestellt, dass ich irgendwie überkandidelt werden musste oder geworden bin. So, das ist, woran, kann ich es nicht genau erklären, aber so, genau.
Aber kommst du aus einer Handwerkerfamilie?
Ja, mein Vater war Bauunternehmer.
Mhm. Und hast du auch im Betrieb selber dort eine Ausbildung
gemacht? Ja, genau.
Und hat er gesagt, Junge, du musst erstmal was Ordentliches lernen, bevor du die Hand an die Gitarre legst?
Ich war Hauptschüler, ich konnte nur Friseur oder Maurer werden. Da gab es nicht so viel Entscheidung. Nein, ist klar, mein Vater hat ein Bauunternehmen und der hat natürlich gesagt, du musst mal die Firma übernehmen. Mhm. Und dann habe ich ganz klar...
Wie läuft es denn jetzt im Baugeschäft?
Weg vorgezeichnet. Der Baugeschäft läuft natürlich überall wie Sau, ne? Also mein Vater hatte die Firma irgendwann verkauft, ich habe sie nicht übernommen. Das war schweren Herzens, musste diese Firma, die er ja 30, 35 Jahre lang geführt hat und davor sein Vater, wurde mit mir nicht mehr weitergeführt. Das war schon für den ein harter Apfel.
Weil du dich dafür bewusst entschieden hast und gesagt hast, du, jetzt müssen wir mal reden miteinander. Ich werde weiter mein Leben führen, so wie ich jetzt die letzten Jahre geführt habe, und ich werde diese Firma nicht übernehmen.
Ja, das war so, dass ich meinem Vater gesagt habe, dass ich nach Hamburg ziehe, um Bauwesen zu studieren. Nach der Hauptschule habe ich Maurerlehre gemacht, dann Zivi. Und der Zivi, ich bin sowas für ich glaube, wir brauchen wieder so eine Bundeswehr, damit es wieder mehr Zivis
gibt. Zivis gibt, auf jeden Fall, das habe ich schon immer gesagt.
Das war so eine super Einrichtung. Also wenn man dann einfach sich klar entscheiden muss, will ich zur Bundeswehr oder ich mache was Soziales. Das ist doch super gewesen. Und ich habe dann den Zivi gemacht und da habe ich eigentlich für mich festgestellt, dass ich so ein Spätzünder, wie ich bin, einfach doch nochmal was lernen will, und habe dann Abi nachgemacht. Fachabi war es dann am Ende. Und habe dann meinem Vater gesagt, so, mit dem Fachabi kann ich jetzt auf der Hochschule in Hamburg Bauwesen studieren. Bin dann hierhin und habe mich da einmal blicken lassen auf der Hochschule. Da war so schwere Mathe an der Wand. Da habe ich gesagt, das habe ich mein ganzes Leben nicht. Außerdem interessiert mich das nicht, Bauwesen. Also dann habe ich eine Band aufgemacht, 2 Wochen später. Und mein Vater hat immer gesagt, ich würde studieren. Und hatte dann ein Jahr später mit einer Band namens Goldjunge einen Plattenvertrag bei der Universal. Und da stand auf meinem Plattenvertrag 120.000 D-Mark. Die mussten aber durch 5 geteilt werden. So. Das hat er sich aber alles nicht durchgelesen. Er hat gedacht, 120.000. Da habe ich gesagt, Papa, guck mal hier, ich habe nicht studiert und ich werde auf jeden Fall Musiker. Da war dann genug Ernsthaftigkeit dahinter, also monetär. So, da hat er das dann auch ernst genommen. Wie das für einen Vater ist, der nimmt das, solange da kein Geld verdient wird, nicht ernst.
Kenne ich irgendwoher. Der
Junge. Genau, aber dann hat er das ernst genommen. Und mittlerweile sind wir gute Freunde, alles gut, und freut sich auch über meine Entscheidung und so, hat er
verstanden. Oh, das ist cool. Also wenn man den Respekt halt erntet. Ich meine, wir sind jetzt ja alle 3 Menschen, die sich für etwas anderes entschieden haben, als das, was die Väter irgendwie gerne gehabt hätten.
Ja, auf jeden Fall. Safe.
Ja, wie war das bei dir?
das war genau das Gleiche. So, also dieses, ne, ich habe auch im Endeffekt zwei Ausbildungen, Schwimmmeistergehilfe, Bürokaufmann. So, und dann irgendwann in dieses Musikding abgedriftet und dann halt mit nichtssagenden kleinen Punkrock-Bands auf Tour gefahren und halt gefahren, Merch verkauft und Tourleitung gemacht.
Ja.
Und ich glaube, meine Eltern haben das relativ lange gar nicht so wahnsinnig kapiert, was ich da mache. So. Und jetzt halt dann irgendwann mal haben sie verstanden, was ich da mache. So, das hat aber auch lange gedauert. Das ist auch erst seit 4, 5 Jahren, 6 Jahren so, dass sie wirklich kapieren, dass das auch wirklich Arbeit ist, was man da macht und dass man nicht nur mit irgendwelchen Künstlern abhängt und Bier trinkt oder sowas. Ne? Was ist ja halt so dieses Klischee, was man kennt, ach so, ja, du machst Tourleitung-Tourmanagement, also hängst du mit den Künstlern ab und trinkst Bier. Ja, genau, das mache ich.
Genau,
ich mache nichts anderes. Das ist mein Job.
Und kriecht von einem Hotel zum ins nächste und lässt sich beklatschen und verdient dabei sein Geld.
Das ist so genau richtig genau, das viel das Geld.
Und es ist auch richtig harte Arbeit.
Ja, genau.
Das war ja in der Zeit halt gerade von 20 bis 30, auch gerade zu Weihnachten immer das größte Ding, halt nach Hause zu fahren und erstmal ein ungutes Gefühl zu haben, weil man selber das Gefühl hatte, die verstehen irgendwie nicht, was man macht gerade. Und man verkriecht sich so ein bisschen dahinter und spricht halt gar nicht über seinen Job an sich oder weil man das selber als so nichtig hält oder irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, als wenn es schlimm wäre. Mein Job macht mir Spaß, tut mir leid. Ich finde es voll geil, in Clubs zu arbeiten und Musik zu machen. Und das ist genau mein Leben, tut mir leid. Also, als wenn man sich halt entschuldigen müsste und dann hat man irgendwie zu Weihnachten, habe ich auch gar nicht über irgendwelche Jobs oder sowas gesprochen, sondern es war halt immer so, ey, meine Schwester und mein Bruder damals, die könnten halt viel über die Family erzählen und das, was die halt gerade machen. Und ich habe dann erstmal versucht, so ein bisschen zurückzuhalten, bis ich so eine Erlaubnis von meinem Vater bekommen habe. So eine kurze, Junge, ich bin stolz. Aber es hat auch ewig lange gedauert, bis das passiert ist. Und es war wirklich, warum hast du mir das die letzten 10 Jahre nicht gesagt? Warum dauert das denn immer so lange?
Aber das habe ich nie gehabt. Also weißt du, dass ich irgendwie zu Hause war und dann gedacht habe, so, dass irgendjemand in meinem Familienkreis denkt, der macht jetzt einen Scheißjob oder so. Also meine Oma und meinem Opa war es einfach immer nur wichtig, bist du glücklich, Junge? Und ich habe gesagt, ja. Und dann war das cool. So, ne? Und dann wurde dir nochmal ein Fuffi zugesteckt oder so. Wie man es halt so kennt. Aber das habe ich nie gehabt, dass ich irgendwie so peinlich berührt war mit dem, was ich mache.
Ja, peinlich berührt, aber nicht. Es ist ja auch immer so, gerade wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist, hat man ja dieses mein Auto, mein Haus, meine Bäume, das habe ich geleistet, das ist mein Job. Und das ist auch irgendwie was vom Ego. Ich bin ein ständig abgebrannter Musiker, also nicht abgebrannt, aber ist schon übersichtlich auf meinem Konto.
Ja, ja, ja.
Also, aber es funktioniert irgendwie trotzdem, ohne dass ich meine Eltern fragen musste, ey, könnt ihr mir vielleicht mal hier einen Huni oder das nochmal bezahlen oder hier kommt mal die Steuer und da das Finanzamt oder so, sondern es hat irgendwie alles hat sich so ineinander gefügt, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, Mensch, ich habe mir eine neue Auffahrt legen lassen, hat 16.000 Euro gekostet, habt ihr gesehen, wie hübsch ich ist oder das nicht. Und auch für mich selber, auch als Mensch, dieses, ja, ich habe halt nicht viel Kohle, so, aber ich bin glücklich und jetzt sind wir hier mit der Family, ich muss mich hier nicht beweisen, das ist dann einfach so, kommt damit klar, das hat echt lange gedauert, bis das so ist.
Ja, ich glaube, meine Eltern und meine Großeltern haben relativ schnell den Gedanken aufgegeben, dass ich A, in diesem Kaff bleibe, wo ich aufgewachsen bin, B, dass ich ein Haus baue, B, dass ich da irgendjemanden heiraten werde. Also das ist, glaube ich, relativ schnell gegessen gewesen.
Aber du siehst ja auch, ich bin ja jetzt selber Vater, ne? Und meine Tochter ist auf jeden Fall auch ein Freigeist. Sie ist jetzt 8 und ich weiß, dass die springt mir jetzt schon auf die Nase rum. Und die wird auch irgendwie so ihre Entscheidung irgendwie treffen. Aber aus dem Background unserer Eltern gesehen, ist man erstmal so ein Hallo-Typ, der da in so eine Art von Circle gerät, wo es überhaupt keine Bestimmtheit gibt. Da gibt es nichts irgendwie, das kann in jede Richtung gehen. Das kann, der kann irgendwie unter die Räder kommen und ist da irgendwo in Hamburg und weiß ich, die gucken dann aus Westfalen, Reda-Wiedenbrück, aus einer Kleinstadt in so eine Großstadt hinein und sehen dann da ihren Sohn. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich dann in Bielefeld in der Innenstadt so einen armen Jungen gesehen habe, wie er dann mit der Gitarre da vorm Karstadt steht, da muss ich immer an dich denken. Wie geht's dir denn? Ja, Mama.
Oh Gott.
So ist das nicht.
Ja, aber das ist genau das, was du sagst. So wirst du ja niemals denken, wenn deine Tochter sagen würde, ich mache jetzt was mit Musik.
Ja, ja. So, und ne? Selbst wenn man da am Karstadt steht und das eine Weile so macht, ne, ich glaube, der, haben wir eben drüber gesprochen, der der von der Wussow, Michel von Wussow, der hat ja das gemacht, der war ja Straßenmusiker und er ist jetzt so weitergekommen. Ja. Also Musiker zu sein, ist immer, was auch immer das auch bedeutet, das kann ja, das ist ja sehr, kann man nicht eine Aussage mal eben treffen, aber MusikerIn, Entschuldigung, ich kriege es manchmal nicht hin,
obwohl alles
ich
das gut
sehr respektiere, aber der ist, das, wenn man das macht, dann findet man da irgendwo seinen Weg. Was man da nachher ja genau macht, da gibt es verschiedene Sachen. Ob das, wie gesagt, da gibt es so viele Jobs im Musikerbereich, die man da nachher ja machen kann. Aber du singst, du schreibst deine Texte und wenn sich das durchsetzt, weil das eine gewisse, entweder weil es Mainstream ist und sich durchsetzt oder weil es eine Message hat, die so gut präsentiert wird, dass immer wieder Menschen kommen, die das hören wollen. Und es gibt auch Bands, die saugut sind und einfach nicht weiterkommen. Und da gibt es jetzt, da will man keine Namen nennen, aber wir alle kennen Bands, die wir sehr, sehr, sehr bewundern und die irgendwie immer noch viel zu klein sind, im Gegensatz zu anderen, die wahnsinnig
viel zu groß sind.
Viel zu groß sind für ihre Aussagen, oder wo man sagt, oh Gott. Also das ist, das weiß man nie. Da weiß man, bleibt und ist Geschmackssache und dem setzt man sich einfach aus. Mhm. Und entweder kommt man weiter, weil man ein offener Mensch ist. Warum? Weil, was weiß ich, ich habe Wenn jetzt Sommer wäre geschrieben und Glück gehabt. Ne? Ja. Das ist so. Ich habe in der Kneipe im BP1 gearbeitet und das war meine Musikschule. Ich bin beim Popkurs nicht angenommen worden in Hamburg, weil ich zu schlecht war. Und dann bin ich in BP1 angefangen als Kellner. Das ist in der Schanze eine Kneipe gewesen. Und ich habe eine Gitarre auf den Tisch gelegt. Und mein Vater hat immer gesagt, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Und ich habe mit Kreide auf die Tafel geschrieben von der Kneipe, wer spielen kann, kann auch saufen. Und dann haben wir gesagt, jeder, der ein Lied spielen kann, kriegt so lange ein Bier umsonst oder was er will, ne? Wie ein gutes Lied spielt, so ungefähr. Und dann habe ich mich selber dran gesetzt und habe dann erst richtig angefangen, Songs zu schreiben als Barkeeper. Das mit der Barkeeper-Karriere ging das Songschreiben eigentlich los. Und dann musste ich immer für montags, weil ich mal Montagsschicht hatte, brauchte ich neue Songs, um in meiner Hood da mit meinen Leuten mal wieder was Neues zu präsentieren. Mhm. Das war gar nicht so noch so plattenfirmenmäßig gedacht. Natürlich wolltest du Musiker werden, eine Karriere machen, du brauchst Songs und so. Das ist alles klar. Aber wichtig war der nächste Montag. da muss ich auf jeden Fall ein Lied schreiben. Und wenn jetzt Sommer wäre, dann habe ich einen neuen Song geschrieben. Da hatte ich keine Plattenfirma, nichts. Da habe ich Wenn jetzt Sommer wäre geschrieben und den haben wir abgefeiert. Und dann
kam, willst du mir jetzt immer erzählen, dass im BP1, wenn es Sommer wäre, das erste Mal das Tageslicht
auf jeden
erblickt
Fall
hat?
Das Tageslicht der Nacht.
Das ist übrigens ein sehr guter Podcast-Titel.
Oh ja, das Tageslicht
der Nacht.
Ja,
so können wir das schon nennen.
Ja, das finde ich schön.
Das finde ich richtig cool. Ich habe selber früher auch im BP1 aufgelegt. Deshalb,
ach, ehrlich?
Ja, in dieser kleinen Schlauchbar.
Ach Mensch.
Ich hatte den Dienstag. Aber
den
das
Dienstag?
War den Dienstag.
Wann?
Aber das war 2009, 2010.
Ey, da müssen wir uns doch gekannt haben.
Warum haben wir
das
uns denn nicht?
Das kann doch gar nicht sein,
Mann. Doch. Ich hatte
auch schon mal aufgelegt. Waren deine Zeiten mit Jason und Josh?
Ja.
Genau, das war die Gang vor uns. Also die haben das Ding ja eigentlich, dann warst du mit den Jungs der Basis zusammen, die ersten Jungs, die mit Gerrit den Laden geschmissen haben.
Ich habe damals, Gerrit.
Gerrit, ja, der macht Haus 73.
Genau, jetzt heute. Ja.
Und ich habe damals mal aushilfsweise für Danny halt aufgelegt auf einem Dienstag und dann habe ich halt, in der Zeit habe ich halt studiert hier vorne an der Elkersallee und in einer langen Straße hier vorne gewohnt, zusammen mit einem DJ-Kollegen und dann hat er gesagt so, oh Alter, ich habe gestern schon auf dem Montag aufgelegt, kannst du heute für mich im BP1 auflegen und dann habe ich da ein halbes Jahr noch mit aufgelegt. Also ich fand das immer mega geil. 20 Leute drin.
So Spaß gemacht da drin, ey.
50 Euro nachher bekommen, so vielleicht nochmal 5 Euro wie
ein Bausatz. Das war auch eine Atmosphäre, weil die so komprimiert war, ne? Also auch wie hier bei euch in der Astra-Stube, ne? Das sind diese kleinen Läden, die auch noch laut sein dürfen, die auch noch ein bisschen andere Musik spielen und so. Und das ist, das war das BP1, das war ein Monster.
Keine 50 arroganten Kids davor gestanden haben wie vor der Katze, um, weiß ich nicht, anzugeben mit ihren neuen Turnschuhen, sondern
Real Shit. Das gab's da nicht.
Das war der Real Shit. Aber schön. Ich finde das schön. Das ist eine kleine Überschneidung unserer eigenen Vergangenheit.
Ja, voll. Ja. Komisch, dass wir uns da nicht kennengelernt haben.
Vielleicht haben wir uns ja auch gekannt, aber vielleicht sind wir diese nächtlichen Begegnungen, wo du halt einfach denkst.
Das war noch die Zeit, wo ich noch Tequila getrunken habe.
wo der Blackout nicht weit weg war. So.
Damals war ich noch ein bisschen besserer Konstitution, da waren die Blackouts nicht so. Das kam dann später, so mit 40.
Was ich nicht mehr weiß, ist damals nicht passiert.
Ja, genau.
Weißt du, ja, genau. Aber du hast jetzt schon wieder eine Überschneidung mit einem von unserem Gast. Also zum Glück hast du ihm nicht die Freundin ausgespannt, wie bei Johannes Oerding.
Nee, das ist nie passiert.
Bist du mit Ina Müller zusammen?
Das war mit Johannes andersrum.
Ach nee, andersrum war es. Er hat dir die Freundin ausgespannt. Er
hat mir überhaupt gar nichts ausgespannt. Ich hab da mal gezeigt, dass ich hier das Alpha-Männchen in der Beziehung bin und nicht Johannes Oerding. Nein, das war auch eine Überschneidung.
Ja, das meine ich ja, das war auch eine Überschneidung. Aber da finde ich die Überschneidung besser.
Da finde ich die Überschneidung ja. Finde ich auch besser. Obwohl mit Johannes Oerding haben wir uns ja auch, das war ja...
Ah, das war ein so schöner Podcast.
Siehste. Ja, das ist heute auch ein schöner Podcast geworden. Ist
ja geiler Typ. Was ich gerne noch loswerden wollte, sonst vergesse ich das wieder. Kraftklub sind ja gerade auf Tour und Contra K ist gerade auf Tour. Ja. So, und ich glaube, die spielen fast immer so immer einen Tag nacheinander versetzt irgendwie in den gleichen Locations. Und Contra K ist dann ja eher so zerrissene Jeanshose, oberkörperfrei tätowiert und yo, ich bin hier das Alpha-Tier. Und der Sänger von Kraftklub hat beim letzten oder vorletzten Konzert eine relativ lange Bühnenrede gehalten, dass er sowas halt richtig, richtig scheiße findet und dass es hier sowas nicht geben würde und man muss sein T-Shirt nicht ausziehen, um irgendwie Männlichkeit zu zeigen, und hat tatsächlich ziemlich hart auf Contra K abgezielt, was ich sehr schön fand. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil ich mehrere Videos jetzt gesehen habe von der Contra K-Tour, weil auch genug Leute mitarbeiten in der Crew, die ich halt kenne. Okay. Und das ist alles so ein unfassbar männlicher Bums da auf der Bühne. Das ist wirklich, da stehen irgendwie vier Typen und er ist halt immer oben ohne und ich denke mir die ganze Zeit so, Alter.
Also dann, ja, gut, das macht Kassierer machen das auch.
Ja, Kassierer machen das auch, das ist richtig. Aber dann habe ich lieber Wölfi halt oben ohne als unten ohne und irgendwie kackend auf der Bühne, obwohl ich das auch nie so geil fand, aber egal. Als halt so dieses Männlichkeitssymbol, weiß ich nicht, Contra K. Wenn man sich auch diese ganzen TikTok-Videos anguckt, was halt dann von den Fans aufgenommen wird, du hörst die ganze Zeit nur so, oh, er ist so süß, er ist so ein geiler Typ. Ich denke mir so, Alter, was habt ihr denn für ein Männerbild? Alter, was ist denn bei euch los? So, also einen aufgepumpten, voll tätowierten Dude oder was? Ich finde das ganz, ganz erschreckend, dass Mädels so, auf sowas stehen.
Also, ich sag mal so, das ist wahrscheinlich einfach auch ein Konzept, das funktioniert. Ne?
Safe.
Und wenn die Typen einen geilen Body haben, klar, kommt immer drauf an. Niveau ist dann vielleicht was anderes, aber keine Ahnung, wo man das festmacht.
Es hat seine Hörerschaft und seine
viel
Berechtigung.
Mehr zu holen.
Ja, ne?
Die lassen es am besten auch.
Man muss sich ja auch irgendwie identifizieren können. Also auch gerade wenn man ins McFit geht, dann braucht man ja auch
seine KünstlerInnen. Man kann das auch gar nicht wirklich, also ich weiß, was du meinst, aber so richtig kritisieren kann man es nicht, weil das ist das eigene Konzept.
Das ist halt das Produkt und das Konzept,
genau.
Kann man ruhig so sagen, wie es ist.
Man könnte auch fast sagen, was ich meine Predigt gegen Dieter Bohlen, auch da kann man nichts sagen, es ist, was es ist. Es funktioniert, weil es so ist, wie es ist. Und man selber findet das dann scheiße und das ist es dann halt. Aber genau, was wollte ich eigentlich sagen? eine schöne Geschichte über Kassierer habe ich letztens gehört.
Oh.
Also ich kann keine Namen nennen.
Ja.
Ich kann nicht mal sagen, welches Festival das war.
Gut.
Weil du es nicht mehr weißt? Oder
ich weiß es nicht mehr.
Achso, okay, gut. Hätte ja sein können, dass wir nicht drüber reden.
Nee, ich weiß einfach nicht. Vielleicht stimmt diese Geschichte auch gar nicht. Das muss ich auch dazu sagen. Also
eigentlich stimmt fast alle Geschichten über die Kassierer.
Also der Veranstalter, welcher die Kassierer gebucht haben, vielleicht zu einer Uhrzeit, an dem auch vielleicht Kinder oder Jugendliche noch nicht im Bett sind, so bat den Sänger doch darum, nicht sich auszuziehen. Und was bei den Kassierern fast immer der Fall ist, dass der Kollege sich komplett nackt macht. Und dann hat er gesagt, er bat darum, dass er sich auf der Bühne bitte nicht auszieht. Und dann hat dann irgendwie so reagiert, also beschwichtigend, wie ich es in Erinnerung habe. Und dann ging das Konzert los und der Sänger ist komplett nackt mit seinen Klamotten, die er dann unterm Arm hatte, auf die Bühne gegangen und hat dann gesagt, glaube ich, dass er gebeten wurde, sich nicht auszuziehen und deswegen würde er sich jetzt auf der Bühne anziehen. Und das ist ja auch mal wieder ein Beispiel, wie fix man im Kopf sein kann, egal was für ein Lebenswandel. Also der Typ hatte auf jeden Fall direkt eine Idee dazu.
Also mein allererstes Kassiererkonzert, was ich gesehen habe, war in Lingen im Schlachthof und der Sänger hat halt irgendwie beim zweiten oder dritten Song versucht, in eine Flasche zu scheißen.
Ah, das ist natürlich auch krass. Ja,
so, weißt du, das so weiß ich noch. So weit
gehen die, ja?
Ja, ja.
Wirklich?
Damals, ich bin ja auch schon alt. Ich weiß nicht, ob die es heute noch machen, aber das war halt so, verstehe ich nicht. Weißt du, also ich war irgendwo Punk, so als Kid, so, weißt du, und man fand Kassierer auch irgendwo witzig, das war ja auch so textlich so ein bisschen lustig, aber das habe ich nicht verstanden.
Quantenphysiker,
Aber das mit dem Reinscheißen habe ich nicht verstanden. Das war mir dann too much. Ich so, oh nee, da war das ja, Slime.
Das ist krass.
Ich frage mich auch, wann man sich
lauter so neue Geschichten ein.
Ich frage mich halt einfach, wann man auf solche Ideen kommt. Also wann das passiert. Ja komm, denn hau raus.
Ist auch eine shitty Geschichte. Ich muss da noch einrufen. Kennt ihr Mike Patton von der Band Faith No More?
Ja. Ja.
Die war für mich eine der größten Grunge kann man das gar nicht nennen, was sie machen. Ich weiß es auch nicht. Was ist das eigentlich? Crossover?
Das erste Epic-Ding war schon ein bisschen Crossover und hinter dieses No Fool for a Day Lifetime-Ding, dieses
Punk,
mit dem Hund drauf. Ja. Das war ja alles. Das war ja Punk, Hardcore, Easy und what. Das ist eine Mega-Band auf jeden Fall.
Bevor es erzählt wird, ich muss halt einfach sagen, ja, Mike Patton ist einer meiner größten Vorbilder, weil der hat von sich aus her geschafft zu sagen, ist mir egal, was ich mache, Hauptsache ich habe Bock da drauf, weil der macht ja nicht nur Faith No More, der macht ja unfassbar viel, sogar wie Phantomas, wo er auch selber dann sagt, so Phantomas, ihr seid doch alle dumm, sagt er von der Bühne. Also ich würde mir die Scheiße, die wir halt da gerade produzieren, nicht anhören, weil das ja dieses, keiner hat wirklich Ahnung, was da jetzt gerade passiert, aber alle spielen ihre Instrumente und irgendwas wird das dann, das Ganze so. So, und ich habe immer gesagt so, und der hat auch so dieses Projekt gehabt, wo er Italienisch gesungen hat, italienischen
Opernmäßig, ne?
Und wo er selber gesagt hat, so, ey, das Ding ist halt einfach, ich kann es mir leisten, das zu tun, worauf ich gerade Bock habe. Und wenn ich italienische Opern machen will, dann mache ich das halt auch. Und jetzt kommt eine shitty Geschichte.
Also Mike Patton, über den Typen kann man sich wirklich im Internet die Interviews anhören. Das ist echt eine schillernde Figur. Und es gibt das Gerücht, dass der auch so komische Aversionen hat mit seinem Poo. Und er hätte, es ist auch eine kreative Idee, er hätte einen Hotelföhn aufgeschraubt, hätte dann da so ein paar Nüsse reingelegt und hätte dann wieder zugeschraubt. Und jetzt stell dir mal vor, mit welcher Intention kommt man auf so eine Idee und hängt den Föhn dann da wieder hin. Und irgendwann stellt man sich einfach vor, wie oft wird so ein Hotelföhn benutzt. Ich habe noch nie einen Hotelföhn benutzt.
Nee.
Aber wenn das Ding dann ein bisschen älter drin wird und ein bisschen eintrocknet und dann föhnt sich irgendwann damit jemand die Haare. Das ist wirklich schon ganz schön düster.
Das ist echt düster.
Aber so sind auch seine Interviews. Absolut anti. Immer anti. Also das ist das. Also zu der Zeit, als wir alle handgemachte Musik, Grunge und Metal und Faith No More und was nicht alles damals am Start war, Tybo Negative, Life of Agony, Pearl Jam, Soundgarden und so weiter, Temple of the Dog, und das hatte ja irgendwas mit Ehre und handgemachter Musik zu tun. Und da gab es dann das Interview von Mike Patton, wo er sagte so, Menschen sind das Allerschlimmste. Also Menschen, die Musik machen, kann man sich nicht anhören. Das ist nicht zum Aushalten, sagt er. Also er sagt, dass Maschinen auf jeden Fall die Zukunft der Musik sind. Also Maschinen sind das Einzige, was Musik produzieren würde, was man sich noch gerade so anhören kann. Aber grundsätzlich, wenn es Menschen machen, ist es nicht zum Aushalten. Sagt doch so ein Typ, der so irgendwie an seiner musikalischen Range, auch seinem Gesang gearbeitet hat. Wie bescheuert, ne? Die erste Platte ist noch und dann zwei Platten weiter von der Kopfstimme bis zur allertiefsten Stimme. Der hat an seiner Stimme gearbeitet. Da ist auch jeder vor in die Knie gegangen. Also,
und wenn man Faith No More mal live gesehen hat, dann weiß man auch, was man bekommt.
Auf jeden Fall.
Ich habe die irgendwie noch 2015 in der Alsterdorfer Sporthalle gesehen. Da haben sie eigentlich voll schade nur 65 Minuten gespielt, aber voll krass. Nur sie als Band und diese ganze Alsterdorfer Sporthalle in weiß. Die Verstärker weiß,
ja, klar,
sie
alles weiß mit Blumen und
alles
so,
weiß,
ne?
Sie mit Blumen. Oh, es sah so gut aus. Und es war so ein aggressives, wundervolles Konzert. Ja,
super, fucking gut.
Unfassbar unterbewertet, wenn man halt, unterbewertet.
Naja, nicht, es gab aber, ja mal, kennst du die Geschichte zwischen Chili Peppers und Mr. Bungle?
Nee.
Also die Geschichte ist so, dass Chili Peppers irgendwann gesagt haben, wir gehen auf kein Festival, Mann. Da waren die Chili Peppers riesengroß. Mhm.
bis heute natürlich, aber die haben gesagt, wir gehen auf kein Festival mehr, wo Mr. Bungle spielt.
Mr. Bungle,
also wenn ihr Mr. Bungle einladet, spielen wir nicht. Das hat dazu geführt, dass Mr. Bungle so auf großen Festivals dann weniger gespielt hat. Die haben sich richtig, richtig extrem gedisst, weil dann auch irgendwann mal gesagt wurde, dass die Chili Peppers, also dass die Faith No More und so, die würden ja eigentlich nur das nachmachen, was die Chili Peppers machen. Und dann haben die, dann hat Mike Patton, ich weiß nicht mit welcher Band, ein komplettes Konzert gegeben und sie haben nur Chili Peppers Songs gespielt. Nur Chili Peppers Songs. Und haben danach gesagt, wir können die Chili Peppers ja gar nicht imitieren, wenn wir spielen ja die Chili Peppers Songs besser als die Chili Peppers selber. Also müssen wir ja das Omega sein. Das Alpha und das Omega. Weil die spielen ja nur Scheiße. Die haben sich so gegeben. Krass, ne? Das war also wirklich ein Diss. Das war damals nicht irgendwie... Wir tun mal so, als ob wir uns nicht abkönnen, damit die Medien auf uns steil gehen. Ne?
Und jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang der Geschichte.
Noch einen.
Und jetzt kommt noch einer.
Noch einen aus erster Hand. Mein damaliger Manager und Kumpel Henning Wieland, ne? Der war damals mit Rising High,
Let You
Will Fly High, H-Blocks. Da waren die in Amerika unterwegs mit einem fahrenden Festival. Also eine ganze Festival.
Diese Vans Warped Tour war das.
Irgendwie sowas.
Ja, genau.
Suicidal Tendencies und so dabei.
Genau,
Und auch Faith No More. Und Henning ist auch so ein riesen Mike Patton Fan. Das ist und dann hat er irgendwann, sagt er, wären sie dann im Regen, der Bus wäre weitergefahren, stand in der Schlange und dann wäre Mike Patton am Bus vorbeigegangen bei ihnen und Henning zum Busfahrer und so, stopp, halt, stop the car, stop the bus, I have to go out, now, und der Busfahrer, alles klar, die Tür aufgemacht, Henning zu Mike Patton gerannt und so, Mr. Patton, und dann hat er ihm erzählt, dass das die größte, King for a Day, Fool for a Lifetime heißt die Platte, die größte Platte wäre, die je rausgekommen wäre in der ganzen Zeit von bester Musik, diese der 90er, und das hätte ihn so angefasst, diese Musik weiterzumachen, und hat ein riesengroßes Kompliment gemacht. Das ist Mike Patton bis zu Ende angehört, sagt er. Und dann hat er gesagt, einen Mittelfinger rausgeholt und hat nur gesagt, fuck you.
Heißt echt?
Und ist halt umgedreht gegangen. Ich glaube, Henning hat nur gedacht, Dankeschön.
Ja, ich wollte gerade sagen, egal,
das
was er sagt.
Hören.
Ja. Aber stell dir mal vor, du gehst zu irgendjemandem hin und sagst ihm, wie wichtig diese Person für einen ist und wie geil das Album ist. Und er guckt dich einfach an und sagt so, fuck you, und geht weg, Alter.
Es gibt definitiv einen Blickwinkel, den man so einnehmen kann. Ne?
Ja.
Es ist irre, so ein Typ, der so gar keine Filter hat wie Mike Patton, der einfach auf alles scheißt. So. Irgendwie
aber
bewundert
auch,
man das
es auch. Begriffen
mit dem Umgehen möchte man vielleicht nicht,
wie
Klaus Kinski halt.
Ja. Ey, was willst du nachher erzählen? Ich meine, das andere ist doch die viel bessere Geschichte, als wenn Mike Patton da gestanden hätte, ja, vielen Dank für die Komplimente.
Genau.
So.
Ja.
Das ist doch die viel bessere Geschichte, die man dann weiter irgendwie erzählen wird später. Wenn man darauf zurückkommt. Und deshalb nochmal zum Anfang der Geschichte, wie du halt eingeleitet hast mit Contra K und Kraftklub. Wenn sie es jetzt richtig gut machen würde jetzt zum Beispiel auch Kraftklub sagen, ey, wir spielen auf keinem Festival, Contra K ist. Oder andersrum, oh, jetzt Kraftklub hat mich jetzt irgendwie gedisst oder sowas, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht. Mhm. Also, dass so etwas passiert. Aber ich glaube
so weit wollen die ja nicht gehen.
Aber das wäre doch.
Sind die denn vom medialen Standing her gleich?
Ja, auf jeden Fall. Also Kraftklub fahren gerade eine wahnsinnig erfolgreiche Tour.
Contra K viel größer,
auch.
Oder?
Auch.
Ach so.
Ja, ist beides gleich. Also Contra K ist auch Barclaycard Arena und
ja.
So.
Dann wäre das natürlich ein Mess, ey.
Naja, das wäre schon. Aber ich glaub, so weit wollen die gar nicht gehen. Ich glaube, das war einfach nur, dass die das nicht cool finden. So, dann sagt man das einfach. Und die haben auch keinen Namen gesagt, ne? Ist ja ganz klar. So, aber man wusste trotzdem, worauf es hinausläuft.
Ah,
so,
okay.
Ne? Ja. So.
Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt unsere 90 Minuten sogar voll haben.
Schade. Ich habe mir gerade eine Kippe angemacht.
Frag
mich noch was.
Es war so eine shitty Story. Gibt es eine Frage, die nicht gestellt worden ist, die du hättest gerne beantwortet?
Ach so. Oh Gott, hier ist wieder Leere im Kopf.
Nee, du wolltest noch einmal Werbung machen. Und zwar Werbung.
Gerne.
Es geht los. Tour findet statt im Januar.
Ja.
Und dann bis Februar. Und es gibt noch Karten in den üblichen Vorverkaufsstätten. Du hast gerade eine neue Single draußen, die heißt Columbus. Und es kommt noch bis, wann kommt die EP?
Die EP kommt dann, wann kommt die genau? Irgendwie während der Tour.
Nach und nach veröffentlichen wir jetzt jedes Lied und ich schätze Mitte Januar sind dann alle draußen.
Lass krachen, bevor es kracht.
Eine Nummer, ja.
Ah, hab ich
lassen wir es krachen, bevor es kracht. Es passieren so Sachen fern meiner Macht. Und weil ich das manchmal alles nicht mehr ertrag, weiß ich, was wir machen an diesem angebrochenen Tag.
Ich finde deine Udo Lindenberg Performance unfassbar.
Also, weißt du was, das kann aber jeder, ne? Ich kenne alle Musiker, also Oerding oder ja. Meile oder so.
Ja. Die können alle nur nachmachen, das ist kein Problem. Ja. Also, ein bisschen.
Du musst so ein bisschen näseln und so.
Bisschen näseln, genau.
Genau, ja.
Vielleicht können wir mal ein Interview machen, wo alle reden.
Oh Gott!
Mit Udo Lindenberg.
Und dann ist der Echte aber auch dabei.
Ja, genau. Wer ist jetzt der Echte?
Es ist so ein bisschen wie bei diesem Charlie Chaplin-Ähnlichkeitswettbewerb, wo Charlie Chaplin selber, wo Charlie Chaplin nur den dritten Platz gemacht hat.
Ehrlich?
Ja,
gibt's das?
Ja. Das ist eine Geschichte von Charlie Chaplin.
Die Geschichte, super. Es gab aber auch mal so eine Adele-Geschichte. Da hat Adele bei so einem Adele-Cover-Whatever-Ding in Las Vegas mitgemacht und da hat sie auch nur den zweiten oder dritten Platz gemacht. Bis es dann hinter hieß, hallo, ich bin im Übrigen die richtige Adele. Das fand ich auch sehr krass.
Also Leute, ne, und da draußen, ich hoffe, ihr habt wunderschöne Weihnachten. Das, ja, ich muss es wegmachen.
Wir haben eine wunderbare Playlist.
Wir haben eine wunderschöne Playlist.
Die heißt Astrakulada.
Das war jetzt gerade Peter Maffay.
Ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen Peter Maffay. Das war die, das war ein bisschen Peter Maffay.
Den kann ich nicht so.
Peter Maffay. Siehst du die Sonne nicht?
Ja.
Über die, ja, genau, ja. Das ist Peter Maffay. Das ist halt, das fühlt sich anders vom Körper, von der Nase fühlt sich das anders an als bei Udo Lindenberg. Das geht ein bisschen sozusagen
bei Udo nach, ist
das
ein bisschen mehr,
das ist ein bisschen nach unten und so.
Und bei ihm ist ein bisschen so mehr durch die Nase.
Ich lass die beiden einfach mal weiterquatschen und ich wünsche mir auf unsere wunderbare Playlist Astrakulada Nachtasyl, die großartige Band Clowns. Wer diese Band nicht kennt, muss sie unbedingt hören. Sie sind wahnsinnig gut. Ich wünsche vielleicht zwei Songs. Einmal Bland is the New Black und Never Enough. Und wo wir gerade dabei sind, vom Pohlmann, Columbus.
Ha! Yes. Mensch, das passt doch ziemlich gut. Ich habe wirklich ein No-Go für unsere Playlist, der aber beim zweiten Mal hören oder beim dritten Mal hören gar nicht mehr so ein No-Go ist. Future Islands haben Last Christmas gecovert. Mhm. Und ich sperre mich gegen diesen Song, so wie sich, glaube ich, jeder gegen diesen
ich
Song sperrt.
Ich mag den Song.
Ehrlich?
Ich mag den Song.
Future Islands mit Last Christmas, eine, wenn nicht die beste Coverversion von Last Christmas.
Okay.
Ich hätte auch noch einen.
Ja, bitte. Mach rein.
Raus. Blake Mills. Kennt ihr den?
Nee.
Blake Mills. Ein schönes Lied hat er gemacht. Also Don't Tell Our Friends About Me. Hm. Schönes Lied.
Pack mir drauf.
Voll gut. Ey, Ingo, danke, dass du hier warst.
Ja,
danke. Ich bin wirklich sehr gefreut.
Weil wir haben ja wirklich hier wirklich Niveau eingebracht.
Dieser Podcast ist nicht für Niveau bekannt.
Oh Gott.
Ey Leute, wenn ihr Ingo nächstes Jahr live sehen wollt, egal wo ihr wohnt, kauft euch Tickets, weil es wird wirklich wunderschön. Die Konzerte machen immer wahnsinnig viel Spaß und geht dahin, kauft euch Tickets. Und auch für alle anderen kleineren Bands, wo ihr hin wollt, kauft euch bitte Tickets im Vorverkauf. Wir sagen das immer sehr, sehr oft, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, dass ihr euch bitte Tickets im Vorverkauf kaufen könnt. Lasst sie euch schenken, verschenkt
Tickets. Und Konzerte finden wieder statt.
Und genau, Leute, wir haben kein Corona, also es gibt noch Corona, aber die Konzerte werden gerade nicht abgesagt wegen Corona. Die Konzerte werden abgesagt, weil keine Tickets verkauft werden. Mhm. Das ist das Wichtige. Kauft euch bitte Tickets, aber unsere Hörerinnen kaufen sich sowieso Tickets, weil die alle sau cool sind.
Ja.
Bitte.
Alles wird gut.
Alles wird schön. Bis nächste Woche.
Und wenn es noch nicht gut ist, ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt.
Tschüss.
Tschüss.